Wenn es doch nur so einfach wäre. He? Wenn es doch nur so einfach würde laufen. Mit dieser Ehe. Es gibt ja ganz viele Lieder, die von der Liebe singen. Habt ihr mir da ein paar Tipps oder ein paar Lieder, die gerade euch im Ohr sind, wenn ihr von Liebe, Ehe, Heiraten denkt?
Marmorstein
und Eisenbrich, genau. Was haben wir noch? Love Me Tender. Ewige Liebe, genau. Die berühmten drei Worte. Es gibt eine Unzahl, wirklich ganz viele Liebeslieder, die man jetzt könnte singen. Ich habe mich heute beschränkt, dass ich predigen werde, dass die Räume doch noch ein bisschen voll bleiben und sich nicht gerade aufs Mal leeren tun. Fix jetzt erwähnt, Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Klingt gut, oder? So wollen wir es haben. Nur die Frage und die Herausforderung ist, wie schaffen wir es denn? Aber was ist das Erfolgsrezept? Dass es eben so ein Lied auch unser Lied kann werden. Oder so eine Einspielung, wie wir sie gesehen haben. Dass es auch vielleicht einmal unser Rückblick nach 30, 40, 50 Ehejahren kann sein. Die heutige Predigt ist überschrieben mit «Heb, trage Sorge zur Liebe deines Lebens». Wir sind in der Reihe, wo wir die 10 besten, die 10 Gebote miteinander anschauen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat und uns auch Orientierung geben. Es ist das 7. Gebot, wo heisst, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich weiss nicht, was abgeht, wenn du das liest bei dir. Ob du den Zeigefinger, den Mahnfinger siehst, du darfst nicht. Du sollst nicht, du darfst nicht, du machst nicht. Gefängnis, einengend, Käfig. Vielleicht hast du Erinnerungen als Militär, an die Heime oder an Sonstbegebenheit. Ich weiss es nicht. Das ist die eine Art, wie man das verstehen kann, das Gebot. Auf der anderen Seite kann man aber auch nach dem Sinn hinter dem Gebot fragen. Und dann wird man entdecken, wenn man darüber nachdenkt, dass die Worte, die da Gott dem Volk Israel mitgegeben hat, Schutz bietet. Schutz bietet vor Verletzung, vor Schmerz, vor Elend. Und wer nach dem Sinn fragt, der wird dann entdecken, dass man das Gebot eigentlich auch anders könnte formulieren. Wie könnte man das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, positiv formulieren? Darf ich da 2, 3 Worte aus der Reihe haben? Oder muss ich immer positiv formulieren? Wie könnte das lauten? Wie? Mit Jesus brichst du die Ehe nicht? Noch weitere Vorschläge?
Sollst treu sein?
Bleib bei deiner Ergänzung. Oder, ja, ich habe es falsch verstanden. Lass dir die Liebe geben zum Dich halten, genau. Kann man auch. Gescheiter ein Porsche als eine andere Frau. Okay. Also. Gut. Wir nehmen das kreative Element auch mit. Ich habe mir auch 2, 3 Gedanken gemacht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, du sollst dich in Ehe investieren, du sollst die Ehe fördern, du sollst alles daran setzen, dass deine Ehe bewahrt bleibt und dass sie kann aufblühen. Und. Man könnte ja da noch ganz viel ergänzen. Und ich bin mir heute bewusst, dass nicht nur Ehepaar in diesem Gottesdienstsaal sitzen. Wir haben ganz verschiedene Leute. Wir haben Verheiratete, in Partnerschaft Lebende, wir haben Befreundete, Ledige, Verwitwete, Geschiedene und vermutlich auch Frauen und Männer, die sich nach einer Beziehung sehnen, die sich wirklich inniges wünschen, eine Beziehung zu haben. Alle ihr sind da. Und ich glaube, und mein Gebet ist auch gewesen, von in der Vorbereitung, dass Gott für jeden Einzelnen etwas parat hat. Euch dort das Herz bewegt, wo ihr dran seid. Aber die heutige Predigt ist weder ein Ehekurs noch ein Partnervermittlungsseminar. Wir konzentrieren uns vielmehr auf das Gebot, wo Gott dem Volk Israel mitgegeben hat, dass es Leben mit ihm und mit den Mitmenschen kann gelingen. Als ersten Übertitel habe ich geschrieben, die Ehe steht unter einem besonderen Schutz von Gott. Gott hat den Menschen als Gegensatz geschaffen. Aber nicht nur als Gegensatz, sondern als sich ergänzende Gegensätze, als Mann und Frau. Das kann man verschiedentlich beweisen und belegen. Zum einen ist es natürlich biologisch bedingt, ganz einfach. Zum anderen aber auch seelisch und emotional sind Männer und Frauen sehr verschieden. Und das Geniale an dieser Verschiedenartigkeit ist, dass sie eben auf Ergänzung angelegt ist. Man kann sein Defizit, das man in einem einen Bereich hat, kann einem der andere ergänzen. Manchmal löst das auch ganz viel Stress aus, ich weiss. Aber über das Ganze hineingesehen, bin ich überzeugt, dass es effektiv eine Ergänzung ist. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und ein anderer Punkt ist, im Miteinander wachsen wir. Wir wachsen aneinander, wir wachsen miteinander. Und ich wage sogar zu behaupten, die Ehe ist der intensivste Charakterförderungsboden oder Ausbildungsstätte, die man haben kann. Man kann und tut definitiv aneinander wachsen. Man tut einander prägen, man verändert sich, man tut einander auch schleifen. Ganz eine spannende Angelegenheit. Die Vorbereitung ist mir nachher bewusst geworden, dass es in unserer Zeit, und jetzt mache ich einen kleinen gedanklichen Sprung, dass es in der heutigen Zeit einiges an Missverständnis gibt. Oder ein Missverständnis vor allem, nämlich, dass man meint, man kann alles aufteilen. Ich komme gerade darauf, was ich damit meine. Man kann zum Beispiel, oder man ist der Meinung, man kann die charakterliche Entwicklung unabhängig von einer Beziehung haben. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man einander schleift, verändert, prägt, für das brauche ich keine Beziehung. Das kann ich sonst irgendwo das Persönlichkeitsseminar besuchen und nachher tue ich mich wunderschön und brav entwickeln. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir für unsere Persönlichkeitsentwicklung ein Gegenüber brauchen. Aus Fleisch und Blut. Ein anderes Missverständnis ist, dass wir glauben, der Glaube hat nichts mit dem Alltag oder mit dem Leben zu tun. Glaube findet vor allem heute Morgen statt. Im Alltag aussen, also wenn morgen bis am Samstag, eigentlich recht wenig. Das stimmt aber so nicht. Oder ich kann es anders sagen, wer das glaubt, der irrt. Weil der Glaube bewährt sich erst im Alltag. Erst im Alltag findest du heraus, was dir der Glaube wert ist. Oder ob du einfach nur am Sonntag brav auf den Stuhl sitzt und nachher dann der Alltag wieder ganz etwas anderes ist. Also das Missverständnis ist, man kann alles aufteilen, das wirkt sich dann auch auf die Ehe aus, oder? Es vermittelt dann, man kann die Sexualität und die Partnerschaft voneinander trennen. Das muss nichts mehr miteinander zu tun haben. Sexualität hat in der heutigen Zeit anscheinend nichts mehr damit zu tun, was in meinem inneren Herz abläuft. Sexualität ist auf die Spassebene verkommen, heutzutage. Wenn man sich früher verabredet hat, mit jemandem, um irgendetwas Schönes zu machen, um Spass zu haben miteinander, dann hat man dabei gedacht, ja komm, wir gehen irgendwie eine Wanderung machen oder wir gehen baden oder irgendeine Velotour machen, irgendwie in die Richtung, oder? Aber wenn du heute gefragt wirst, in der Schule, im Geschäft oder wo auch immer, hey, wenn du mal nichts vorhast, wenn wir uns dann nicht mal treffen und ein bisschen Spass haben, dann hat das vielleicht ganz einen anderen Hintergrund, als das noch früher der Fall war. Es ist in der heutigen Entwicklung geschuldet, dass die sexuellen Erfahrungen außerhalb der Ehe immer normaler werden. Und wer jetzt meint, das betrifft vor allem nur die Gesellschaft, die böse Gesellschaft da außen, der irrt. Wir sind genauso Teil der Gesellschaft. Und wir sind blauäugig, wenn wir meinen, bei uns Christen sagt das anders. Das hält bei uns genauso Einzug. Und darum finde ich es wichtig, dass wir den Wert der Ehe wieder einmal ganz gut und konkret miteinander anschauen tun. Das Problem, wenn man diese Sachen auseinander nimmt, also Sexualität und Partnerschaft, ist, dass über kurz oder lang etwas zerbricht. Spätestens dann, wenn die Beziehung auseinandergeht, bleibt ein Schmerz zurück. Vertrauen, das kaputt gegangen ist. Intimität, die man verschenkt hat, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Es ist einfach draussen. Der Mensch lässt sich nicht aufteilen. Er lässt sich nicht trennen in ein sexuelles Wesen und ein Beziehungswesen. Es gehört zusammen. Es ist eins. Er war immer als Ganzes schon von Anfang an weg von Gott so verstanden gewesen. Körper und Seele, sie sind miteinander verbunden. Und das siebte Gebot heisst, du sollst nicht die Ehe brechen. Die Ehe, sie ist der geschützte Rahmen, wo man sich gegenseitig vertrauen kann, wo man Verantwortung übernimmt und lebt, einander gegenüber. Gott möchte, dass du, wenn du in einer Ehebeziehung bist, dass du dort bedingungslos angenommen, treit und geschützt bist, umsorgt wirst. Sie soll ein Schutzraum sein für dich, wo du weißt, das ist mein sicherer Hafen. Da muss ich keine Angst haben, da kann ich sein. Darum hat Gott die Ehe eingesetzt. Und darum gehört die Sexualität auch in die Ehe rein. Sie gehört nicht neben die Ehe, sie gehört nicht vor die Ehe, sie gehört in die Ehe rein. Und nur in die Ehe rein. So hat es Gott gedacht. Der Schutz der Ehe ist also Gott sehr wichtig. Die Frage ist, warum? Ist er denn eine Spassbremse? Zumindest so wird er sicher in der Gesellschaft wahrgenommen, wenn wir so etwas sagen. Nein, er gibt uns in diesem Gebot, weil er dich und mich uns davon bewahren will, dass etwas in unserer Seele zerbricht. Davon möchte er uns bewahren. Er ist der Erfinder, er ist der Schöpfer von der Ehe und möchte nicht den Zerbruch, sondern er möchte Aufbruch, er möchte Aufwind für unsere Ehe nehmen. Er möchte, dass wir in und mit der Ehe aufblühen können. Die Ehe ist ein Ort, wo zwei Menschen eine innere Verbundenheit erleben, und sie ist auch der Rahmen für persönliches Wachstum. Die Ehe, sie ist ein Ort von der Vertrautheit. Wenn wir den nächsten Punkt miteinander anschauen, die zerbrochene Ehe ist äußerst schmerzhaft. Der zweite Punkt. Können wir, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn wir es vielleicht selber nicht erlebt haben, aber ich kann mir es vorstellen. Der Schmerz von einer gescheiterten Beziehung, der kann manchmal lang gehen, manchmal sogar lebenslang. Wunder können heilen, aber ich behaupte, es bleiben dann Narben zurück. Und Narben, die sieht man noch, die spürt man noch. Es stellt sich also die Frage, warum kann eine Beziehung denn nicht ohne Schmerz auseinandergehen? Wir sind doch vernünftige, aufgeklärte Menschen. Meine Vermutung ist, dass es Gott in der DNA von uns Menschen angelegt hat, weil wir eben aufeinander, auf die Ergänzung zueinander geschaffen sind, auf eine Bindung miteinander. Und es gibt zwei Orte, wo sich die Menschen können und wollen und auch tun binden. Auf der geistlichen Ebene mit Gott und auf der menschlichen Ebene mit eben unter den Menschen. Und in der Bibel braucht Gott die Ehe auch als Sinnbild dafür, wenn er sich seine Beziehung zu uns vorstellt. Und da kommen den gleichen Begriff hier: Vertrautheit, Nähe, Schutz, Sicherheit drin vor. Und für diese Beziehung unternimmt Gott den ersten Schritt. Das wird in der Einleitung der 10 Gebote sehr deutlich. Bevor er sagt, was sie alles sollen machen, sagt Gott im 2. Mose 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und was sagt er da damit? Er sagt da damit, ich habe etwas für dich tun. Ich habe als erstes etwas für dich tun. Wir sind erwählt. Gott hat sich für uns, Gott hat sich für dich entschieden. Gott hat dich wählen. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, was er in uns gesehen hat. Aber er hat dich, er hat mich, er hat uns so wählen, wie wir sind. Und im Neuen Testament wird das im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, wie folgt geschildert. Da heisst es nachher, Gottes Liebe zu uns, jetzt sind wir gerade ein bisschen gar schnell, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Der Schöpfer und der Erfinder von der Ehe wird mit dir in der Beziehung sein. Er ruft dich in die Beziehung hinein und du kannst zu dem Ja sagen. Und der gleiche Gedanke findet sich idealerweise so auch in der Ehe. Denn man wird vom jeweils anderen auch zum Ehepartner erwählt. Du kannst nicht sagen, du musst jetzt mein Ehepartner werden. Es ist ein Angebot. Also zumindest habe ich Verlobung bis jetzt noch nie so verstanden. Ich habe Daniela gefragt, möchtest du meine Frau werden? Und sie hat aus freien Entscheid hat sie gesagt, ja, das möchte sie. Du kannst das nicht überstülpen, du kannst das nicht erwarten, du kannst das einfach erfragen. Also wir haben gesehen, die erste intensive Bindung ist die Gottesbeziehung und die zweite die zu den Menschen. Und Gottes Gedanke, dass in der Ehe Intimität, Nähe und Vertrautheit kann wachsen, spiegelt ein Stück weit auch wieder, wie er eben sich deine Beziehung zu ihm wünscht, nämlich in Ehrlichkeit, in Verbundenheit, in Nähe, indem man Zeit miteinander verbringt. Und zu dieser Nähe gehört auch die Sexualität. Lasst uns da noch mal zwei, drei Gedanken dazu machen. Ich habe von einem Pfarrer im Berner Münster gelesen, der Walter Lüthi. 1950 hat er in Berner Münster eine Predigt zu dem 7. Gebot gehalten. Und das wohlbemerkt, vor der sexuellen Revolution, also vor irgendwie den 60er, 70er Jahren, das ist wirklich vorher gewesen, 1950. Er schreibt, eine Ehe ohne Geschlechtsverkehr wäre keine Ehe. Der Geschlechtsverkehr unterscheidet die Ehe geradezu von jeder anderen menschlichen Beziehung und Gemeinschaft. Und der Apostel Paulus sagt auch zu den verheirateten Paar, sie sollen sich nicht voneinander enthalten, sie sollen das leben. Sie sollen das regelmäßig leben, sie sollen regelmäßig intim werden miteinander. Es gibt eine Ausnahme, nämlich dann, wenn sie im gegenseitigen Einverständnis der eine sagt, du oder beide sagen, wir möchten einmal eine Zeit nehmen für eine bewusste Zeit, intensivere Zeit vom Gebet. Das ist die einzige Ausnahme, die der Paulus schreibt. Aber sonst sind wir, ist es eine Empfehlung, dass wir von Gott her denkt und niedergeschrieben, dass wir regelmäßig intim sind miteinander. Was löst das bei dir aus? Was, wenn das Thema für dich schwierig ist? Ich meinte, es könnte verschiedene Gründe haben. Du weißt vielleicht im Blick auf die Frage vom Ehebruch, dass du Fehler gemacht hast. Oder du bist selber gar nicht mehr verheiratet. Oder du bist verheiratet und es läuft nicht so ring. Und da jetzt eben darüber Gedanken machen, du sollst nicht die Ehe brechen, ist ja seine, gell? Aber Jesus setzt eigentlich noch einen oben drauf. Im Matthäus-Evangelium kommen nachher, schreibt, also wird überliefert von Jesus, was er gesagt hat. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit seinem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ich wäre also ich bin ein Ehebrecher, wenn ich das auf mich nehme. Und ich denke, viele andere Männer auch. Vielleicht bist du an diesem Punkt schuldig geworden. Ob in Gedanken, ob im Internet oder ganz real. Ich möchte heute Morgen da auch das Evangelium weitergeben. Auch da bietet Jesus Hand, auch da bietet er Vergebung an. Aber wenn wir heute Abend mal miteinander feiern tun, mache ich den Mut, die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Gottes Gnade ist immer noch grösser als unsere Schuld. Sie ist immer grösser als unsere Schuld. Er tut sie deswegen nicht verharmlosen, aber man kann mit jeder Schuld, egal wie gross das sie ist, vor das Kreuz kommen und seine Gnade ist immer grösser als mit dem, wo wir kommen. Und die Bibel verspricht, dass dort, wo wir unsere Schuld bekennen, wo wir sie ehrlich benennen auch, beim Namen nennen, dort vergibt er. Und vielleicht merkst du, dass es für dich schwierig ist oder dass du da noch gerne jemanden an deiner Seite hast, der dich da ergänzt oder der mit dir den Weg geht. Ein guter Freund, eine gute Freundin, vielleicht ein Seelsorger. Mach dir Mut, nimm die Unterstützung, die Zweierschaft auch in Anspruch. Denn es ist ja so, solange wir die Schuld für uns behalten, irgendwo bei uns in einem Kämmerchen einbeschliessen, oder die Fensterläden zumachen und sagen, das ist meins, es geht niemand jemand an. Solange es im Dunkeln ist, solange es im Verborgenen ist, hat das Macht über uns. Behindert uns das auch in der Gottesbeziehung. Ich mache dir Mut, da Licht reinzulassen, die Fensterläden aufreißen und Jesus überall hineingehen lassen, überall hineinwirken lassen. Ich sage nicht, dass es vom einen Moment auf den anderen nachher besser ist, aber wenn der Heilige Geist du an die Themen anlässt, die für dich schwierig sind, wo du am Grübeln, am Knorzen bist, dann bin ich überzeugt, dass er da innen wirkt und dass er hilft, weil er will nichts anderes, als dass du in einer gesunden Beziehung mit ihm kannst und tust leben. Vielleicht noch die Frage, was mit denen ist, die ohne Partner sind, unfreiwillig. Du sagst, ich bin nicht verheiratet und alles das, was ich jetzt schon über dich gesagt habe, wünsche ich mir sehnlichst, Christian. Kannst nicht endlich Amen sagen. Dann ist mein Tipp, so geistlich er tönen mag, lenk deine Gedanken auf Jesus Christus. Heb ihm dein Herz an, such die Gemeinschaft mit ihm. Bis offen, bis ehrlich. Mit ihm, vor ihm, zu ihm. Mir ist bewusst, dass das der Ehepartner nicht ersetzt. Und das soll er auch nicht. Genauso wenig übrigens, wie ein Ehepartner den Platz von Gott kann und soll ersetzen. Oder vielleicht sind ihr heute als Ehepaar da. Ihr wisst, fühlt, empfindet, unsere Ehe ist nicht so, wie sie es könnte sein. Da haben wir Luft nach oben. Ihr wünscht euch Veränderung. Machen Mut, packen sie an. Ich gebe nachher noch ein paar Tipps dazu. Aber was ganz sicher ist, eine gelingende Ehe braucht Investition. Sie braucht Zeit, sie braucht Gespräche, sie braucht Pflege, sie braucht auch Freiraum für beide Partner, sie braucht Vergebung, sie braucht Versöhnung. Das passiert nicht einfach so. Und auch da, wenn ihr alleine nicht weiterkommt, sucht die Ergänzung von Freunden, von befreundeten Ehepaaren, von Seelsorgern. Es lohnt sich, da genau hinzuschauen und da sich zu investieren. Und dabei sind ihr nicht allein. Das ist auch das, was uns die Bibel mit auf den Weg gibt. Der gleiche Gott, der sagt, du sollst den hier nicht brechen, der sagt zu dir und zu mir und zu uns allen zusammen auch im Jesaja 41. Ich sage dir, hab keine Angst, ich bin da und helfe dir. Deine Ehe ist Gott wichtig, sie ist ihm ein grosses Anliegen. Und er will alles daran setzen, euch zu helfen, damit sie aufblühen kann, dass sie Aufwind haben kann. Als letzter Punkt noch. Der Einsatz für die Ehe lohnt sich, es erwähnt. Und im Hebräer 13, Vers 14, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu, schön und gut. Wie kann das ganz konkret aussehen? Einige Tipps dazu hat ein älteres Ehepaar gegeben, das schon 60 Jahre verheiratet war. Ein jüngeres Pärchen ist zu ihnen gekommen und wollte wissen, wie schaffen die das? Und dann haben wir eben genau das gehört, was wir am Anfang gehört haben in dem Clip. Eben, wir kommen aus einer Generation, wo man die Sachen nicht einfach so vorgerührt hat, sondern hat es repariert. Heute tut man die Sachen nicht einfach kaputt rühren, sondern tut es auf Ricardo stellen. Empfehle ich nicht. Was sind Tipps, wie können wir unsere Ehen pflegen, damit sie ewig heben, damit sie bis zu unserem Lebensende heben? Das eine ist, lasst uns reden und streiten miteinander und auch gemeinsam weitergehen. Ich meinte und beobachte es auch bei uns, oft reden wir in der Ehe über viel Alltägliches, was uns beschäftigt. Wo einfach muss geredet werden, wo muss entschieden werden. Und nicht selten fehlt der Raum und die Zeit für die wirklich wichtigen Themen. Es bleibt auf der Strecke. Und da kann es zum Beispiel eine Hilfe sein, ein festgelegtes Zeitfenster zu definieren. Einen Abend, alle zwei Wochen, alle Woche, alle vier Wochen, wie es euch geht, wo ihr die Themen miteinander besprecht. Es ist nicht schlimm, wenn es dabei einmal ein bisschen heftiger zu und her geht. Das darf sein, wenn man nachher sich auch wieder im Anschluss versöhnen. Reden und streiten und gemeinsam weitergehen, der erste Tipp. Ich habe euch das übrigens alles auf dem Flyer drauf. Der liegt auf dem Fenster, Sims könnt ihr euch nachher gerne bedienen. Der zweite Tipp ist, ohne Vertrauen und Respekt geht gar nicht. Vertrauen und Respekt sind Werte, die durch die schwierigsten Zeiten durch tragen können. Das gegenseitige Vertrauen gibt unwahrscheinlich viel Kraft und wird sich auch in die ganze Familie auswirken. Und der Respekt zeigt sich auch im Umgang miteinander, auch in der Umgangssprache. Wer sich gegenseitig beschimpft, klein macht, den Schlötterling angehängt, der darf sich nicht wundern, wenn der Respekt und damit auch das Vertrauen auf der Strecke bleibt. Da sind wir herausgefordert, auch in den grössten Meinungsverschiedenheiten Respekt walten zu lassen. Auch dann nicht zu entgleisen. Weil der Punkt ist, zerbrochenes Vertrauen und fehlender Respekt sind Werte, die sehr schwer wieder aufzubauen sind. Nicht unmöglich, aber schwer. Dritter Punkt. Vergleich dich nicht mit anderen Pärchen. Man kann austauschen mit anderen, man kann Tipps holen, aber ihr habt eine eigene Familienplanung, ihr habt eigene Erziehungsfragen, Erziehungsüberzeugungen, ihr habt einen eigenen Umgang mit Finanzen, wie ihr eure Ferien plant, wie ihr zu Entscheidungen gelangt. Andere können euch Tipps geben, aber das heisst noch lange nicht, dass das eure Tipps sind oder dass das die sind, die bei euch nachher funktionieren. Gestaltet eure eigene Beziehung, weil ihr müsst ja drin leben und nicht das andere, ach so für perfekte Perle, wo man manchmal denkt. Und als letzter Punkt noch, geben wir auch weiterhin auf die kleinen Gesten Acht. Das heisst, in der Zeit der Verliebtheit ist es wie selbstverständlich gewesen, dass man sich dort volle Kanne reingehängt hat, oder? Und überall wieder eine kleine Überraschung hatte, da mal ein Brief geschrieben, da ein SMS und dann ein Blumenstrauß und sonst noch etwas Schönes. Und mit der Zeit und Jahren kann es dann gut passieren, dass das vergiss ist. Ja, ist ja nicht mehr selbstverständlich. Wir haben jetzt den Hering, ist alles gesichert, oder? Muss man nicht mehr so Mühe geben. Lernt uns die kleinen Sachen. Das Post-it am Kühlschrank, die Lieblingsschocke vom Ehepartner oder was auch immer. Lernt uns das weiterhin hochhalten und leben miteinander. Meistens hat es wenig Aufwand, aber die Wirkung trifft es eben auch. Und es lohnt sich. Das ist ein Tipp von einem Pärchen, der 60 Jahre verheiratet ist. Und am Schluss sagen sie, die Ehe ist immer schöner geworden. Also so ganz nach dem Motto, eben wie wir es eingangs gehört haben, Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Heben wir also unsere Liebe, unsere Ehen Sorge, hängen wir uns voll drin rein, bleiben dran, weil es lohnt sich. Amen. Ich bete noch. Danke vielmals, himmlischer Vater, dass du dich geschaffen hast, dass du uns als Ergänzung zueinander geschaffen hast, dass wir dürfen Mann und Frau sein. Danke, dass du in unseren Ehen drin mit dabei bist. Und ich bitte dich, dass dort, wo du jetzt etwas angestoßen hast, dass da dürfen neue Schritte gehen, dass da nächste Schritte dürfen passieren, dass die Predigt, wo wir gehört haben, dass dein Wort, das gehört worden ist, dass das darf etwas aufbrechen, etwas verändern. Amen.